Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 699. Wir blicken heute zurück auf WWE Night of Champions 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, hast du dich von dem wilden Watch Together erholt?
Ja, also ich muss wirklich sagen, es war sehr angenehm. Es hat auch eine gute Länge mit 3 Stunden. Also auf die Sekunde genau 3 Stunden, ne?
Ja.
Die Show. Das konnte man echt schön zusammen weggucken.
Ja, auch deutlich weniger Werbung, weil die Show an sich ja schon Werbung ist für Saudi-Arabien. Auch darüber haben wir natürlich gesprochen, auch über die Problematik dahinter. Aber vor allem haben wir, glaube ich, alle zusammen eine ganz gute Zeit gehabt und haben vor allem auch wunderbar uns gemeinsam die Show angeschaut, ein bisschen Quatsch gemacht. Wir haben ein paar Holy-Geschichten verlost. Also war ein schöner Wrestling-Abend mit einem Teil der Headlock-Community. Und Dankeschön nochmal an alle, die dabei waren. Und an alle, die nicht dabei waren, shame on you.
Genau. Spätestens dann bei hier, Clash, ne?
Genau. Und dann beim Rumble. Mal gucken, wenn man das wieder auch noch hinkriegt. Schauen wir mal. Night of Champions stand auf dem Plan, natürlich mit dem großen Main Event John Cena gegen CM Punk, King and Queen of the Ring Finals. Da wollen wir dann heute auch drüber sprechen. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach durch, weil wer gestern das Watchalong geschaut hat, hat auch gemerkt, ich bin nicht 100% fit, bin ich jetzt immer noch nicht. Aber wir ziehen das hier durch, die Show muss weitergehen. Die Show startete ja erstmal mit einem, wie ich fand, ziemlich coolen Intro von Tom Rinaldi gesprochen. So ein Sportjournalist, hat dann ganz so ein bisschen Authentizität gegeben, fand ich echt gut gemacht. Und wenn WWE eins kann, ist ja auch wirklich Hype-Videos schneiden,
ja,
das hat man ja auch
komplett
ansonsten gesehen. Und der Opening Contest war das King of the Ring Finale. Randy Orton trifft auf Cody Rhodes. Und boy oh boy, wie lange haben die beiden sich Zeit genommen, bis sie im Ring gewesen sind, Kai? 20 Minuten, 50 Minuten, 2 Stunden?
Also ich muss trotzdem sagen, wir hatten auch schon längere Randy Orton Entrances, ne, bin ich ganz ehrlich. Also es hat gedauert, ja, es war aber nicht so schlimm, wie wir schon mal hatten. Klar, Cody dreht nochmal die Extra-Runde, geht nochmal kurz zurück, ne, der muss das auffangen, was Randy gespart hat teilweise. Aber es hat auf jeden Fall gedauert bis zur ersten Glocke.
Genau das, ja. Ansonsten, wir haben natürlich jetzt hier 2 ehemalige Legacy-Kumpanen im Ring. Natürlich ganz andere Vorzeichen. Dennoch, Randy Orton zum 2. Mal in Folge im King of the Ring-Finale. Cody will sich sein Rematch gegen John Cena beim SummerSlam sichern. Randy will auch ein Titelmatch, logischerweise. Die beiden kennen sich. Am Anfang war es aber auch wirklich so ein bisschen, die haben es genossen auch hier. Die Stimmung war gut, muss man sagen. Zumindest bei den großen Matches war die Stimmung gut. Warum man Ole Ole ruft bei Randy Orton gegen Cody Rhodes, erschließt mich mir aber nicht so ganz.
Nee, das war einfach wie im Main Event auch, ne? Wir machen irgendwie Stimmung, wir sind ein bisschen laut.
Ansonsten
trotzdem,
auch hier.
Also, es hat trotzdem ein cooler Shot, wie wir auch im Stream gesagt haben, ne? Streams raus, alle sind da mit ihren Handylichtern und sowas. Alles sieht halt krass aus.
Ja, also da sind einige Bilder wieder entstanden, die auf jeden Fall sehr eindrucksvoll wirken. Die kann man dann in Zukunft bei weiteren Saudi-Shows noch hervorragend mit einbauen. Ansonsten ein bisschen langsamer Start erstmal, ein bisschen abtasten, Aktion hin und her. Und der erste große Punkt hier im Match war natürlich dieser Superplex von Randy Orton gegen Cody Rhodes. Das Problem war aber, lieber Kai, dabei ist die alte Rückenverletzung wieder aufgebrochen. Ne? Wir kennen die Geschichte mit den Rückenverletzungen bei einem Randy Orton und das baut man jetzt hier auch sehr gerne mal in die Matches ein. Hier hat man es eben mit dem Superplex getan.
Ja, genau. Und ab da war dann auch für eine gewisse Zeit der Rücken wirklich die Zielscheibe auch von einem Cody Rhodes. Auch wirklich mit ganz Basic-Aktionen, wie einfach im Stehen so einen Vorarm gegen den Rücken zu zeigen. Immer mal wieder, ne, Randy kann nicht so schnell, wie er möchte, weil der Rücken eben nicht mitmacht. Trotzdem muss man halt sagen, so, weil am Ende ging es dann so ein bisschen ab, aber der Anfang, der war auch schon geprägt von hier und da mal ein Resthold und ein Headlock und die Krawatte, ne, also all sowas. Also es waren wirklich auch viele Holes am Anfang. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich dann immer wieder auch Aktionen wie dieser Superplex, die rauskommen, recht ziemlich schnell danach, der Disaster-Kick von einem Cody zum Beispiel, dann auch dann für eine 2. Also, es hat dann immer wieder an Fahrt aufgenommen, klar, natürlich durch, um den Rücken zu sellen, dann auch wieder Geschwindigkeit rausgenommen nach dem Motto, ah, es geht halt nicht so, wie es gehen soll. Ich fand es aber so in der zweiten Hälfte, im letzten Drittel, je nachdem, wie du es sehen willst, wurde der Rücken dann aber auch irgendwie wieder egaler, oder?
Das stimmt, das stimmt. Eine Sache will ich gerade noch ganz kurz hervorheben, dass ja sogar Cody hier einmal den Rücken von Randy Orton um den Ringpfosten quasi gebogen hat.
Stimmt,
da hat ihn rausgezogen und dann so in der Ecke ganz fies. Das ist fast eigentlich schon eine Heel-Aktion, wenn man ehrlich ist. Ne? Also schon eine etwas härtere Gangart, gerade wenn man so die Hintergrundgeschichte der beiden da im Hinterkopf hat. Das stimmt, also es war dann irgendwann, hat der Rücken eigentlich nur noch eine relativ geringe Rolle gespielt, wenn man ehrlich ist. Dann gab es dann irgendwann, ich habe das Gefühl, WWE hat mittlerweile so eine Formel gefunden, wie man diese Matches gerade der etwas Älteren gegen die teilweise Jüngeren standardmäßig aufbaut. Da erstmal ein bisschen langsamer Story-Einstieg und dann irgendwann kommen dann eben die großen Aktionen quasi hinten dran, die Signature-Moves. Und hier war es ja eben auch so, wo dann Orton irgendwann zurückkommt, zeigt die Clothesline, zeigt den Snap-Power-Slam. Dann befreit sich aber Cody nochmal, will den, oder zeigt auch den Avalanche-Cody-Cutter für eine 2. Wenig später will dann auch Randy Orton seinen RKO zeigen. Cody kann den aber ausblocken und dann gibt's zum ersten Mal den ersten Finisher hier, nämlich die Crossroads und dann eben auch den ersten Nearfall. Und ab dem Zeitpunkt war es dann eben auch so, dass es hier hart hin und her ging, muss man sagen, oder?
Ja, genau. Also, und ab da kam dann ja auch immer mal wieder mehr Finisher, ne? Weil natürlich ist es Wrestling. Cody bringt einen Finisher ins Ziel, da muss Randy auch einen Finisher ins Ziel bringen, zeigt dann eben RKO. Eine Sache, die ich nicht ganz so verstanden habe, war der Figure 4,
ja,
der auf einmal angesetzt wurde, weil klar, natürlich, ne, alte Schule und Ric Flair, der Figure 4 ist ein großer Move, aber das hat für mich nicht so Sinn gemacht, auch gerade, weil Beine bearbeitet wurde jetzt ja auch gar nicht, sondern einfach, ich mache jetzt diesen Figure 4 Submission Move, okay, weil, ja, war halt da, ne?
Davor sollte es ja den Punt geben. Vielleicht wollte er damit endgültig den Punt verhindern, dass es den nicht nochmal gibt.
Ja, würde ich auch dann sagen, wir hatten noch davor die Sache rund um den Punt, wo halt Randy Orton erst durchziehen möchte, dann, ah nee, ich kann nicht, geht nicht, Gewissensbisse, und dann möchte er aber doch durchziehen, geht daneben. Genau, klar. Kann natürlich auch sagen, okay, wenn ich jetzt hier Figure 4 ansetze, dann ist das Bein so kaputt, dann kann er nicht mehr punten, aber fand ich trotzdem komisch, bin ich ehrlich. Dann gab es auch einen recht schönen RKO, wo eigentlich, ich glaube, ein Cody-Cutter sollte kommen.
Ja.
Wo dann Cody dann vom Seil zurückspringt und der wird dann im RKO gefangen. Auch nur für eine 2. War ganz cool. Und dann das Ende fand ich positiv ausgedrückt überraschend. Negativ ausgedrückt irgendwie komisch und gerusht. Weil, um es zusammenzufassen, wir haben halt Randy Orton, ne? Dieser RKO reicht eben nicht, er geht raus, holt sich einen Stuhl.
2 RKOs, wird vorher auch schon eingezeigt, ne? Das waren 2 RKOs insgesamt, aus denen Cody rausgekommen ist.
Ja, habe ich ja gesagt. Also es gab ja einmal den normalen, genau, nach dem Crossroads in RKO und dann eben den aus dem Cody-Cutter. Und auf jeden Fall holt sich den Stuhl und ne, Ref nimmt den Stuhl weg, sagt hier, nee, geht nicht. Während der Ref den Stuhl wegbringt, nutzt Randy die Zeit, macht das Turnbuckle-Pad ab, möchte dann, es geht ein bisschen hin und her zwischen den beiden, Cody wehrt sich dann, schubt Randy nach vorne, weil es darum geht, okay, wer haut jetzt wen ins Turnbuckle, ne? Und dann schubt Cody Randy nach vorne, er rennt mit der Rippe ins Turnbuckle, kassiert einen Crossroads, 1, 2, 3, vorbei.
Ja, die mächtige Waffe der Exposed Turnbuckle, ganz klassisch, aber auch nicht Kopf voran, sondern nur Rippen voran, Rippen, die vorher eigentlich keine Rolle gespielt haben. Ich find's ein bisschen schade, dass man diesen Rückenansatz weggelassen hat. Man hätte es auch so machen können, dass er hier mit dem Rücken voran in den Turnbuckle geht und hätte
macht die oberen beiden Dinge ab, zum Beispiel, dass du sagst, okay, er nimmt halt oberen Rücken und Unterrücken, der eigentlich das Hauptziel war und ist dann so mit beiden, geht halt rein.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht super geil gefunden, weil es trotzdem irgendwie ein komisches Ende war, aber es wäre schlüssiger gewesen.
Ja, also im Endeffekt haben beide sich quasi hier ihre besten Bomben um die Ohren gehauen und Randy Orton war dann irgendwann an dem Punkt, dass er gemerkt hat, ich muss irgendwas Besonderes machen und das ist dann eben nach hinten losgegangen mit diesem Exposed Turnbuckle und dann eben, wo er selber reingeschubbt wird mit den Rippen voran und dann den Crossroads hinten dran. Ich muss sagen, mir ist das Match sehr gut gefallen. Also ich habe mir das jetzt auch heute Morgen nochmal so ausschnittweise angeschaut, um da so die Erinnerungen aufzufrischen. Ich muss sagen, sehr, sehr gut gefühltes Match, ähnlich auch wie letztes Jahr, Randy Orton gegen Gunther zum Beispiel, ganz ähnlich qualitativ hochwertiges Match hier. Hat mir echt viel Spaß gemacht und ja, wir haben einen neuen King of the Ring und das ist niemand Geringeres als Cody Rhodes, der jetzt beim SummerSlam John Cena herausfordern wird und dann Randy Orton, der war sichtlich angefressen, oder? Wir haben auch schon fast überlegt, so greift er nochmal an oder kommt er nochmal zurück in den Ring oder so, weil er schon sehr, sehr wütend gewesen ist.
Also klar, natürlich, ne, Back-to-Back verloren, ist schwierig. Aber und Cody Rhodes in alter Gönnermanier, ähnlich auch schon wie bei Kevin Owens. Ja, hier natürlich hier Randy Orton, Legende, super, der hat einfach gekämpft. Hat natürlich nicht für mich Cody Rhodes gereicht. Also nee, das hat er nicht gesagt, aber so, das schwingt da halt immer so ein bisschen mit, dieses Gönnerhafte von Cody. Wie gesagt, ähnlich auch wie in der Kevin Owens Fehde. Ja, war angefressen, aber es gab keinen Angriff, es gab keine Attacke. Cody, ne, hat gesagt, hier bei SummerSlam hole ich mir den Ball zurück, egal ob hier Punk oder ob Cena gewinnt, dann bin ich wieder am Drücker. Hat die Krone nicht aufgesetzt, was wir auch viel spekuliert haben im Stream. Ja, also SummerSlam, Cody Rhodes gegen John Cena.
Ganz genau. Also das ist auch schon mal einer der Main Events, wahrscheinlich sogar der Main Event, den es da geben wird, das WrestleMania Rematch sozusagen. Und ja, für Randy Orton muss man jetzt mal abwarten, wie es für den weitergeht, oder? Weil, also er war ja schon angefressen, aber zuletzt hat er auch einfach sehr viele Niederlagen eingesteckt. Vor allem hat das aber dann eben auch nicht geschafft, hier den Trigger zu ziehen. Also jetzt gleich mehrfach, auch mit gegen John Cena war es ja so ähnlich. Jetzt hier das Ding, ist schon alles ein bisschen doof gelaufen für unseren Mr. RKO, oder?
Tja, das ist nicht mehr der gleiche.
Ja. Vielleicht muss er der Alte wieder werden. Das wäre natürlich auch eine Charakterentwicklung, die man hier mit einbauen könnte. Ich finde es ganz spannend. Da kann man auf jeden Fall vortrefflich drüber diskutieren. Ansonsten, du hast es schon angesprochen, wir haben noch ein paar mehr Shows, die jetzt dann auch zu guter Fernsehzeit kommen müssten. Natürlich haben wir dann noch Crown Jewel, was diesmal dieses Jahr in Perth in Australien stattfinden wird. Und das ist dann im Oktober, nämlich am 10. ist SmackDown, am 11. ist Crown Jewel und am 13. ist dann Raw. Also, ich lasse zum Glück den Geburtstag von meinem Sohn aus, dann kann ich da andere Sachen machen. Genau, wir sehen noch ein bisschen hier das Drumherum mit den Street Profits im Publikum. Wir haben zu jedem Match, muss man dazu sagen, eine sehr schöne Zusammenfassung gesehen, der Geschichte quasi.
Außer hier. Zu Karrion Kross gegen Sami Zayn.
Bitte?
Ja, gut. Außer zu Karrion Kross gegen Sami Zayn.
Stimmt, touché. Aber gerade hier bei, ich musste gestern noch dran denken, weil du auch beim Match Rhea Ripley, Raquel Rodriguez gesagt hast, so, ach, ich wusste gar nicht, dass die mal so dick waren, quasi auch so Backstage so dick gewesen sind.
Also Freunde. Olaf meint nicht Bodyshaming.
Nein, ich meine natürlich Freunde. So, machen wir weiter. Es gibt dann natürlich den Street Fight zwischen Rhea Ripley und Raquel Rodriguez. Und da waren wir ja so ein bisschen skeptisch im Vorfeld. Wie wird das Ding hier ausgehen? Wie wird es verlaufen? Weil uns bislang auch eine Raquel eher so weniger überzeugt hat. Aber hier sieht man dann auch, dass die beiden vielleicht ganz gut miteinander befreundet sind, weil Freunde, die schlägt man bekanntermaßen gerne mal ein bisschen doller. Also die hatten eine gute Intensität hier im Match. Ein paar innovative Waffenspots, die wir gesehen haben. Und insgesamt wahrscheinlich Raquel Rodriguez bestes Main-Roster-Match. Soweit würde ich mal gehen, oder?
Ja. Also ich glaube auch generell ihr bestes WWE-Match, ne? Weil jetzt in NXT hat sie jetzt ja keine Banger rausgehauen, muss man auch ganz klar sagen. Also das war echt launig. Also du hast auch wirklich hier gemerkt, dass auch eine Raquel versucht, über diese Power zu kommen. Gerade auch diese Clothesline am Anfang, die sie ja wirklich einfach so auf diese, also wirklich auf Mitte Brusthöhe gekloppt hat. Also dieses, ich hau dich jetzt einfach um. Und da immer wieder verschiedene harte Aktionen und auch schöne Streetfight-Sachen natürlich, ne? Ich verzwirbel dich in eine Seile und habe im Kendo-Stick zu. Rhea, die ihren Gürtel nimmt. Auch eine sehr kreative Aktion, als sie dann diese Abdeckung vom Kommentatorenpult genommen haben, die über die Timekeepers Area gelegt haben, um dann Rhea dadurch zu powerbomben, sowas. Also wirklich hier viele kreative Sachen. Auf irgendwie einer Viertelstunde haben die sich ordentlich gegeben, verschiedene Spots, auch immer so Sachen aufgebaut natürlich, die dann später nochmal genutzt werden, wie man es ja häufiger macht, wie irgendwie die Treppen, die so oft im Apron standen, wo dann Rhea später nochmal reinging. Also wirklich verschiedene Sachen. Klar, auch Rhea, das hatten wir auch angesprochen, die ihr Moveset auch irgendwie ganz geil anpasst, die jetzt hier die Shining Wizards auspackt, die so einen Capoeira-Kick am Boden auspackt. Also es war wirklich sehr rund. Ergebnis nicht so, wie ich dachte, weil wir hatten dann sogar, also ich gehe so wirklich im Großen und Ganzen einfach einmal durch, wir hatten dann sogar, auch wie wir predicted haben, den Eingriff von Roxanne Perez, die ja aber schon fast so ein bisschen wie so eine Fliege so weggehauen wurde, so stör mal nicht, und dann war sie raus.
Ja, die hat jetzt keine große Rolle gespielt. Ich will eine Sache nur ganz kurz erwähnen, weil ich fand den Aufbau auch zu diesem Spot mit dieser Abdeckung und der Timekeepers Area fand ich sehr kreativ, weil es keine normale Powerbomb gewesen ist, sondern da wollte ja eine Rhea Ripley eine Cannonball vom Apron springen quasi und ist dann quasi in der Drehung gefangen worden und in die Powerbomb hochgenommen worden. Dann nochmal eine Ehrenrunde, damit auch jeder sehen kann, dass Raquel sie halten kann, und hat sie da auch sehr präzise durchgefeuert, muss man sagen. Wir haben es auch im Stream gesagt. Dahinter steht noch ein Tisch und andere Gerätschaften. Also da kann auch mal ordentlich was was schiefgehen, sagen wir es einfach mal so. Wir hatten da doch diesen Spot mit den Treppen. Erstmal nur ging es erstmal so rein in die Treppen hinein. Dann wurde die Treppe quasi am Apron aufgebaut, wo dann später auch nochmal eine Rhea durchgeht, aber im Ring quasi auf dem Wege. Was uns, glaube ich, beide überrascht hat, war, dass quasi das Eingreifen von Roxanne Perez gerade gar keine Rolle spielt. Und dass dann schlussendlich, ich glaube, da können wir durchaus mal ein bisschen vorgreifen, Rhea Ripley relativ klar dann am Ende auch gewonnen hat. Also eine Roxanne Perez wurde abgefertigt, dann eine sehr waghalsige Aktion. Da wurde ein Tisch in der Ringecke aufgebaut, aber nicht quergelegt, sondern oben auf den Turnbuckle gelegt. Und dann gab es von da oben den Avalanche Riptide runter. Also wirklich einen super hohen Riptide. Aber der Tisch war auch entsprechend wackelig positioniert. Also da haben wir beide ein bisschen Angst gehabt, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Also es ging dann gut. Aber also ich hatte mir hier wirklich eine sehr gute Zeit mit. Ich habe da jetzt nicht so super viel von erwartet, weil ich ja noch gerade dachte, gut, man nutzt das jetzt hier, um auch Roxanne Perez im Judgment Day zu präsentieren, um dieses neue Tech-Team darzustellen, weil Raquel kommt ja auch mit den zwei Tech-Bells raus, eine Liv Morgan jetzt operiert worden, also fällt längere Zeit aus und jetzt ist man so dieses, okay, komm, jetzt Roxanne Perez macht den Save, wie auch immer, 2-1, Numbers Game, Raquel holt sich hier irgendwie dreckig den Sieg, war nicht so. Aber also es war wirklich spaßig. Also ich kann, das war stark, du hast gute Aktionen drin. Die hatten auch eine gute Chemie zusammen. Das klingt zwar immer so ein bisschen hart, aber auch gerade auch eine Raquel, die wirklich noch nicht so viele gute Matches hatte, hat hier ein echt starkes Match mit Rhea abgerissen. Also top, wirklich. Bin sehr zufrieden.
Sehr gutes Match, überraschend gutes Match vor allem natürlich auch. Da haben wir nicht die allerhöchsten Erwartungen dran gehabt, wenn man ehrlich ist, weil es natürlich auch gerne mal so ein bisschen Hit and Miss ist. Aber der Street Fight hier, also die Stipulation, hat auf jeden Fall gerade einer Raquel Rodriguez wirklich sehr, sehr gut getan. Und Rhea kann sowas mitgehen. Und Rhea ist ja ohnehin eine tolle Wrestlerin.
Ja.
Auch vom Niveau her eine Stufe drüber über Raquel, würde ich einfach mal ganz klar sagen. Aber hier haben sie gut funktioniert zusammen und entsprechend gut war auch das Match. Sehr fein. Ja, und dann kommen wir hier zu Karrion Kross gegen Sami Zayn. Und Kai, da muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Ding, da haben wir im Vorfeld spekuliert, na, eigentlich müsste hier Karrion Kross gewinnen und eigentlich muss er hier dominant sein und das war ja auch so ein bisschen die Geschichte hier. Aber das hätte für mich auch so ein Ding sein können, was man bei einer Weekly bringen könnte, auch wenn ich mich gefreut habe, hier einen Karrion Kross mal wieder zu sehen bei einem PLE. Aber von der Matchstruktur, von der Geschichte, die erzählt worden ist, das war in Ordnung. Aber es war jetzt nicht herausragend, was wir gesehen haben, oder?
Das stimmt. Also du merkst auch, dass das Match nicht von Anfang an auf der Card war. Wir hätten ja eigentlich Dominic Mysterio gegen
AJ Styles.
AJ Styles gehabt. Das ist jetzt ja ausgefallen wegen der Verletzung von Dominic Mysterio. Jetzt haben wir das auf die Card bekommen und das Internet hat sich ja gefreut. Ah, hier Karrion Kross, ne, der hält seine Promos, der macht Interviews, der ist irgendwie super over. Du hast auch gemerkt, der hat auch da in Saudi-Arabien hat er auch eine Reaktion bekommen. Ne? Also es gab auch teilweise hier und da Karrion Kross-Chance. Ich bin sehr dumm, ich habe mich vom Internet hypen lassen. Ich hätte bei meinem Karrion Kross-Hate bleiben sollen, auf Sami Zayn tippen. Habe ich nicht gemacht. Ich hab mich auf das World Wide Web verlassen. Ich dachte, ja, komm, hier die Leute, die feiern den alle. Und die Ausschnitte sind auch geil natürlich, ne? Bei allen Gags. Der sagt irgendwie recht coole Sachen. Und es passt ja, wenn jetzt dieser Typ, der Sami Zayn immer so ins Ohr flüstert, ja, du bist es nicht, du bist nicht krass genug, du schaffst es mit deiner Art nicht, hier den Sieg holt. Es hätte alles im Großen und Ganzen Sinn gemacht. Ist egal. Man hat nämlich gesagt, Sami Zayn, auch gestern im Chat dieses, Sami Zayn ist so ein bisschen für die Saudi-Shows der Undertaker, der kann da nicht verlieren. Und ja, am Ende hat dann auch ein Sami Zayn hier den Sieg geholt mit einem Helluva Kick. Du hattest zwar kurz im Moment, faded Sami vielleicht aus, ne, im Cross-Jacket, wo dann auch, ne, wie gesagt, so bei Gunther im Sleeperhold, da wird einmal der Arm hochgehoben und dann ist er raus. Bei Sami haben wir gesagt, so, nee, wir müssen hier dieses dreimal fallen lassen machen.
Ja.
Beim letzten Mal hat er sich dann hochgekämpft, ist ins Seil gekommen. Ja, also kein Sieg für Karrion Kross.
Ja, auch kein außergewöhnliches Match. Ich glaube, was daraus noch resultieren kann, ist natürlich eine Story-Weiterentwicklung. Ich glaube nicht, dass es damit schon fertig ist, aber das Match an sich war solide, beide haben ihre Aktionen gezeigt, es ging ein bisschen hin und her, aber da war jetzt wenig dabei, wo er jetzt sagen muss, ah, das war's. Ne? Am Ende, diese Schlussphase war dann ganz spannend, wie du schon angesprochen hast, mit dem Cross-Jacket-Hold, mit dem Fakt, dass ein Sami fast ausgetappt wäre hier, Arm heben und so, dann schafft das am Ende doch noch und dann auch relativ plötzlich, ne? Da war ja eigentlich Karrion Kross am Drücker, hat hier diese Vorarms in die Ecke gesetzt und ja, beim zweiten Vorarm rennt Sami einfach hinterher und verpasst ihm einfach den Helluva-Kick in der Ecke und dann war es 1, 2, 3 vorbei. Solides Match, nicht mehr, nicht weniger, bin ich aber ehrlich, da werden sich in ein paar Monaten die wenigsten noch dran erinnern.
Ja.
Außer, dass vielleicht Karrion Kross dabei gewesen ist. So, dann haben wir noch den Legado gesehen am Ring mit den Garzas, die jetzt ja AAA Tag Team Champions sind. Es gibt natürlich auch Werbung für den Rumble 2026, ich habe schon angesprochen, der auch da stattfindet. Und dann sind wir bei dem United States Championship Match angekommen. Jacob Fatu gegen Solo Sikoa. Ja, geil. Und da haben wir auch einiges zu besprechen, weil das war auch ein wildes Match. Also wir haben zwei Matches, bei denen sehr viele Eingriffe passiert sind. Oder das hier ist das erste davon. Und hier haben wir erstmal in der Anfangsphase relativ deutlich gesehen, dass eigentlich ein Solo auf lange Sicht keine Chance gegen Jacob hat. Also er hat immer wieder seine Aktionen ins Ziel gebracht und du hast immer das Gefühl, dass ein Jacob ein bisschen dominanter ist. Weißt du, Solo zeigt einen Suplex, dann zeigt Jacob zwei Suplexe oder sonst irgendwas. Das war immer so der Eindruck, dass Solo aus eigener Kraft ja eigentlich nicht gewinnen könnte. Oder wie ging es dir da?
Ja, genau. Also man hat halt schon gezeigt, ey, Jacob Fatu ist hier der Krasse. Ne? Und in allen Belangen, so die Leute haben Bock auf den City Reactions und der ist auch deutlich, deutlich gefährlicher. Das war ja sowieso, das fing ja an als Henchman von Solo, hat ihn dann wirklich hinter sich gelassen und es war halt auch eigentlich in dem Sinne nie die Gefahr, dass ein Solo hier das Ding One-on-One gewinnen kann. Das hat man auch ganz klar gezeigt, dass Jacob Fatu krasser, stärker, überlegener ist. Also gerade deswegen hat man auch recht schnell dann, dass JC Mateo rauskommt.
Wobei man sagen muss, dass Solo hat auch schon relativ viel Offense ins Ziel gebracht. Da waren wir auch überrascht, aber ich finde, das ja, war jetzt alles nicht so der High Impact dabei.
Also wollte ich gerade sagen, so klar natürlich, ne? Also weil sonst wäre es ja Squash-mäßig bis zum Eingriff, sondern aber es ist ja so dieses, also es gibt ja dieses Back and Forth, aber du weißt halt schon, einer ist hier überlegen. Ne? Das ist so ein bisschen das Ding dabei, was du hier auch ganz klar gemerkt hast.
Ja.
Und das ist ja auch das, wie halt auch ein Jacob Fatu dargestellt wird. Auch dieses All Gas, No Breaks. So, wenn der halt loslegt, dann kommt halt Aktion nach Aktion nach Aktion. Ne? Dann kriegst du Simone Drop, dann wird in die Ringecke gerannt und dann nochmal hinterher, sowas eben. Und trotzdem, weil auch das Ding hier nur 12 Minuten ging, du hattest dann, weiß ich nicht, nach der Hälfte der Zeit oder sowas schon einen Eingriff von JC Mateo. Also es ging halt auch wirklich sehr schnell, das ist auch kein 1-gegen-1, ich mache Anführungsstriche, mehr war.
Ja, wir hatten vorher ein paar große Aktionen von Fatu, der dann wirklich ein großes Comeback gehabt hat mit diesem German Suplex, mit dem Superkick, der Hip-Attack, die du angesprochen hast. Dem DDT, auch eine Swanton war mit dabei und dann hat man eigentlich schon gedacht, oh, jetzt ist es gleich vorbei, jetzt gibt's hier den Triple Jump Moonsault. Aber wie du schon richtig gesagt hast, da kam dann JC Mateo, der aber nur den Referee abgelenkt hat, um hier das größte Comeback des Abends hier zu vertuschen quasi, weil da taucht dann auf einmal ein Tonga Loa auf, lieber Kai, und zeigt dann quasi diesen Spinning Neckbreaker vom Turnbuckle. Also er rupft dann den guten Jacob Fatu hier vom Seil oder holt da runter und lässt die Beine oben drauf, so ähnlich wie beim Draping DDT, und zeigt dann so Spinning Neckbreaker.
Legende wieder da.
Endlich, oder?
Ja, also wir sind happy. Also nee, fand ich ganz, ganz, ganz witzig. Natürlich hat auch dann im Chat für verschiedene Gags gesorgt. Aber auch das reicht noch nicht.
Nee,
denn
weil
auch das 3 gegen 1 reicht noch nicht.
Nee, weil eigentlich hat Jacob das relativ fix weggesteckt. Dann soll es ja nach dieser Aktion, gab es ja erstmal den versuchten Pin für 2. Dann soll es ja einen Simone Spike geben. Da hat sich ja dann Jacob relativ fix befreien können. Dann auch mit einem Superkick hinten dran. Hat dann diesen, also ich bin ja manchmal auch echt erstaunt, was der für Dinger springen kann. Er springt dann wirklich diesen Twisting Press übers Top Rope auf Mateo und Loa, also super beeindruckend für so einen riesengroßen Typen. Im Ring dann eben den Samoan Drop, nicht ganz so hoch wie gegen kleinere Gegner logischerweise. Und dann sollte es hier erneut den Triple Jump Moonsault geben, aber auch dann hat es wieder nicht geklappt. Diesmal ging er durch, aber der Referee war nicht da. Und dann sehen wir nämlich den nächsten, der hier eingreift, und das war niemand Geringeres als Hikuleo, beziehungsweise wie er jetzt heißt, Tala Tonga.
Ja, also, weil es hieß ja auch dann auch so, ja, nee, hier hieß doch Hikuleo, der hieß auch schon bei Main Event Hikuleo, wo wir auch meinten, ja, die haben schon nicht ohne Grund den Namen nicht gesagt bei der Show, ne? Und dann kam es dann ja auch dann recht schnell. Und ich sagte ganz ehrlich, ich glaube, ich würde hiermit auch vielleicht einfach versuchen, offiziell aufzugeben, mir die 3 Namen zu merken.
Tala Tonga, Tama Tonga und Tonga Loa. Also das wird eine Herausforderung in jedem Podcast sein, wenn wir die hier mit dabei haben.
Die Tongas.
Genau. Es gab einen Chokeslam auf das Kommentatorenpult, was dann auch, naja, nicht ganz zusammengebrochen ist, sagen wir es mal so. Es hat noch ein bisschen gehalten. Und im Ring zurück gab es dann den Samoan Spike und damit dann auch den Sieg. Und das war durchaus überraschend, wie ich finde, dass man Solo Sikoa, der ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst hier den Titel gewonnen hat, jetzt ihn schon wieder wechseln lässt.
Ja, bin ich auch weiterhin kein Fan von, muss ich ganz klar sagen. Es macht natürlich jetzt im Rahmen dieser neuen Bloodline mit dem Debüt von Tala Tonga.
Ja, Tala Tonga ist Hikuleo.
Macht natürlich Sinn, ne, um da jetzt wieder so ein bisschen Power aufzubauen. Du hast jetzt wieder da vier Leute. Ne, du kannst dann auch natürlich jetzt Jacob Fatu gegen diese Übermacht, 1 gegen 4, vielleicht noch mit einem Jimmy zusammen, der ihn da so ein bisschen unterstützt, 2 gegen 4 machen. Weil ich jetzt auch nicht glaube, dass jetzt Jacob Fatu ins Main-Event-Picture geht, weil, also das haben wir jetzt mal schon gesagt, dass, da ist halt stacked. Ne? Du hast einfach jetzt viel bei. Also, der kann da weiter mit der Bloodline fäden. Diesen Weg kannst du eigentlich echt gut gehen. Aber ich bin halt sehr gespannt, weil ich halte trotzdem jetzt nicht viel von der neuen Bloodline, muss ich halt weiterhin sagen. Ne?
Ja, man hat es hier nochmal aufgefüllt, sagen wir es mal so. Wie sich das dann weiterentwickelt wird, wird man sehen. Aber natürlich jetzt so vom ersten Look her ist es eher nicht ganz so groß. Andererseits, die ursprüngliche Bloodline war natürlich auch da wieder stacked. Allein, weil du auch mit den Usos und Roman Reigns natürlich 2 riesengroße Namen gehabt hast. Und dann eben hier den guten Solo Sikoa oder dann später verlauft dann eben auch Jacob Fatu mit dabei. Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit. Aber nichtsdestotrotz hat man jetzt hier wieder ein großes Stable aufgebaut. Wenn dann noch Tama Tonga mit dazu kommt, dann haben wir hier 5. Also wirklich dann ein riesengroßes Paket, was das angeht. Und wir haben vor allem einen neuen US-Champion mit Solo Sikoa. Auch da, er hat ja so ein bisschen Charaktertransformation durchgemacht. Auch so seinen Gesten, er ist ja da so ein bisschen funnier geworden, so ein bisschen mehr outgoing und so. Ist jetzt auch schon Ewigkeiten dabei. Wir haben es auch im Chat gestern besprochen, so, ja, wir sind vielleicht nicht alle größten Fans von Solo Sikoa, aber verdient hat das halt schon, so.
Ja, natürlich.
Aber es haben halt viele verdient.
Das ist halt immer das Problem, immer zu sagen, so, ja, ich erkläre das damit, weil er hat's halt verdient. So, ja, die haben es halt alle irgendwo verdient, ne? Das ist das Problem, aber weckt das jetzt Interesse in mir, Solo Sikoa als US-Champion zu sehen? Weniger.
Ja. Na gut, na gut. Dann würde ich sagen, springen wir weiter hier im Geschehen. Auch da könnt ihr euch gerne zu schreiben. Wie seht ihr den Titelwechsel, der uns allen, glaube ich, unser Tippspiel zerschossen hat, oder sehr viel zumindest. Wir sehen noch Tiffany Stratton hier im Publikum. Ankündigung natürlich Goldberg gegen Gunther. Saturday's Main Event in 2 Wochen. Und dann sind wir auch schon beim Queen of the Ring Finale. Asuka gegen Jade Cargill. Kürzeste Match auf der Card. Auch ein relativ unspektakuläres Match. Auch da müssen wir jetzt nicht Move für Move durchgehen oder so.
Ja.
Das ist ein Ding gewesen. Asuka hat versucht quasi mit ihrer Technik, mit ihrem Tempo, auch mit der Härte, mit den Kicks, hier eine Jade Cargill zu fällen. Und eine Jade Cargill hat dann darauf reagiert, auch häufiger mal gekontert, weil zum Beispiel mit einem Durchroller oder dann eben auch im späteren Verlauf mit Jaded hinten dran. Ich muss aber ehrlich sagen, der Funke ist hier für mich nicht übergesprungen. Ich finde, es war ein solides Match, maximal. Aber man hat auch da wieder gemerkt, bei einer Jade Cargill ist halt auch leider häufig noch so ein bisschen Sand im Getriebe. Da fehlt so ein bisschen diese Crispness, die wir auch bei anderen Frauen kennen. Und bei ihr ist sehr oft noch, wie du, glaube ich, auch zu Beginn des Matches gesagt hast, weißt du, wenn da eine Clothesline geschlagen wird und sie holt halt so ultra weit aus und schlägt quasi oben über Asuka rüber, es ist schon ein bisschen übertrieben manchmal und einfach ein bisschen langsam und behäbig. Das finde ich schade.
Ja, eben. Und also, das ist auch hier nicht ohne Grund, dass man diesem Match 8 Minuten gegeben hat, ne? Wenn man sogar Karrion Kross gegen Sami Zayn irgendwie 12-13 gibt, was ja das deutlich egalere Match ist, muss man ganz klar sagen, weil das ist ja immer noch das Turnierfinale vom King of the Ring der Frauen, also Queen of the Ring. Und ja, natürlich hast du da auch hier und dann mal eine coolere Aktion, wo zum Beispiel Asuka in diesem einen Ding durchrollt und sich auf einmal in diesen Leglock nimmt und sowas. Aber das war halt auch eine coole Asuka-Aktion. Und klar, Jade Cargill kommt manchmal mit ihrer Power, wo sie da Asuka so halb deadliftet in diese Powerbomb. Das ist natürlich krass. So als, ne, die ist ja auch eine Erscheinung. Aber die ist eben nicht gut. Also alles andere wäre jetzt gelogen. Also, ne, die ist nicht gut im Ring. Die
fällt halt weit ab einfach. Das muss man ganz klar sagen. Die hat natürlich den Look von einem Superstar, aber wrestlerisch ist sie leider 1 bis 2 Stufen unter dem Main-Event-Level eigentlich. Das muss man ganz klar sagen. Auch unter der Tiffany Stratton. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen Angst vor dem Match. Können ja ganz kurz hier noch diesen Kampf hier abschließen.
Also, nein, also ich muss auch sagen, also, ich, also ich muss das schon noch mal ein bisschen extra, also die ist auch unter dem Midcard-Level vom In-Ring-Talent. Also auch da, jetzt nicht, dass ich da jetzt aus der Buchse springe, wenn die ein Match hat, aber auch eine Zoe Stark ist deutlich besser. Ne? So, natürlich hat eine Jade Cargill, müssen wir drüber reden, und darum geht's dann im Endeffekt. Ähnlich wie ich auch meinte, Mann, Goldberg war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der ist auch kein geiler Wrestler. So, es gibt genug Leute, die kommen damit durch, und diese Frau hat Star-Appeal und Aura, da ist sie ganz vielen ganz weit voraus. Da ist sie auch, wenn du sie einfach nur hinstellst mit diesem Entrance, da ist sie auch einer Asuka voraus zum Beispiel. Und Asuka hat eine coole Ausstrahlung. Aber Jade Cargill, so in diesem Look, die Frau sieht krass aus, sie sieht nach Main Event aus, ne? Aber sie ist im Ring wirklich nicht gut. Und alles, was sie macht, das wirkt sehr, sehr, sehr unsicher. Und ich verstehe halt trotzdem nicht, so klar, es ist keiner, auch wenn wir nicht mögen, es ist keiner Logan Paul, der irgendwie anscheinend so Naturtalent ist. Ne, super Athlet, und das ist, sieht einfach krass aus. Aber die ist jetzt halt auch nicht erst seit gestern da. Ne? Die hatte jetzt schon 2 WrestleManias, und ich sehe da wirklich wenig Verbesserung. Und das verstehe ich dann trotzdem nicht.
Ich bin wirklich neugierig darauf zu sehen, ob hier der Groschen irgendwann noch fällt und auch, ob WWE das mit ihr weiter durchzieht. Also sie hat jetzt einen SummerSlam-Titelmatch hier, das muss man auch mal sagen. Das heißt, das ist eines der größten Frauenmatches, das wir auf der Card haben werden. Und das ist natürlich jetzt hier schon eine große Hausnummer, wenn das jetzt floppt. Und wir haben auch hier schon in Saudi-Arabien gesehen, da war ja gar keine Reaktion da. Also es hat gar keinen interessiert, was hier im Ring passiert. Auch Asuka hat immer wieder mal so in Richtung Publikum gestikuliert, um die so ein bisschen an Bord zu holen. Aber da war relativ wenig Resonanz da. Beim Entrance von Jade war noch ein großer Pop da und ein Tonausfall übrigens auch. Der war ja auch krass, wie du schon gesagt hast, mit Storm quasi an die X-Men angelehnt. Super cooler Look auch mit dem Anzug. Ich glaube, eine der wenigen Frauen, die hier in einer anderen Farbe als schwarz aufgetreten sind. Ich hoffe auch, wir haben ein bisschen Angst vor dem Royal Rumble. Wenn da alle auf schwarz, mit schwarz auftreten, dann wird es ganz schön schwierig, da beim Royal Rumble Match auseinanderzuhalten. Aber nee, ich bin da komplett bei dir. Also ich bin da auch sehr skeptisch. Ich habe das auch sehr oft verteidigt und gesagt, ja, das wird schon noch, ne? Performance Center, es wird schon richten, aber irgendwie richtet sich das nicht. Auch dieser Jade zum Abschluss, ne? Da wollte dann ja Asuka diesen Empress Impact, diese Hip Attack zeigen.
Ja.
Was ich auch nicht so geil finde als Finisher, ehrlich gesagt, diese Arschbombe. Ist nicht meins. Und das hätte man auch imposanter machen können, ne? Anstatt, ich glaube, das war geplant, dass sie quasi diesen Underhook nimmt und dann hochhebt. Hat aber nicht geklappt. Dann musste sie halt erstmal nochmal absetzen und dann hochheben und dann ganz schnell zu Boden. Und dann war es eben auch sehr schnell. Und dadurch wirkte es sehr abrupt. Und dann war auch noch das Cover ein bisschen übertrieben, nämlich nach hinten gerissen, sodass dann eigentlich nicht beide Schultern am Boden gewesen sind. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben.
Ja.
Also. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ändert nichts dran. Jade Cargill, Queen of the Ring und damit auch Titelanwärterin hier für Tiffany Stratton und danach auch noch mit einer Promo, die nicht so geil gewesen ist, oder? Hat ein bisschen was von nicht Prom, wie so Schönheitskönigin gehabt.
Ja, genau, so dieses Jahr und glaubt an euch und folgt eure Träumen und zweifelt nicht an euch. Irgendwann kommt es und ein Storm kommt nach SummerSlam und auch. Also auch da, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, weil wir waren im Stream, ich hatte jetzt natürlich nicht so laut, damit ich auch dich höre, aber es wirkte schon, als wäre auch hier und da mal so wie so ein Buh gewesen oder auch auf jeden Fall Desinteresse. Ja, schwierig mit der Jade Cargill.
Ja, so ist das. Auch das Match beim SummerSlam, Tiffany gegen Jade, mal sehen, was daraus passiert. Oder glaubst du, dass dann einfach Naomi hier für den Feel-Good-Moment sorgt und den Cash-In voll fabriziert?
Ja, also ich sag mal, es wird hier auf jeden Fall, hatten wir auch angesprochen in der Preview, um dieses Love Triangle auch rund um Bianca Belair und Naomi wird es halt noch weitergehen. Das ist ja auch eine Story, die sich von selbst schreibt. Nichtsdestotrotz, also ne, wir sind halt immer noch beim Catchen und nicht nur bei GZSZ. Das heißt, du wirst irgendwann diese Probleme im Ring lösen müssen. Mit einem Wrestling-Match. Und wenn dein Wrestling irgendwie heraussticht, weil es einfach nicht so gut ist, sind auch diese Fäden, egal wie emotional du die aufziehen möchtest, nicht so gut.
Ja, auf jeden Fall. Auch da mal abwarten, ob WWE das jetzt als Experiment sieht. Wir testen das mal aus und wir geben dir noch ein bisschen Zeit, weil auch eine Jade Cargill ist nicht mehr ganz so jung. Ne? Die ist nicht mehr Mitte 20 oder Ende 20. Ne? Ich glaube, die ist Mitte 30 oder so. muss man mal abwarten, ob man da irgendwann sagt, nee, reicht uns, irgendwas fehlt da, die kannst du noch so gut aussehen und kann noch so einen Look haben und Charisma haben, aber es hilft uns ja nichts, wenn halt im Ring der Funke nicht überspringt, die Leute nicht drauf reagieren, weil das merkt man ja jetzt schon, das muss man ganz klar sagen. Am Anfang hat diese Aura gereicht, wie du schon schön gesagt hast, aber jetzt mittlerweile, wo sie häufiger wrestelt, verlieren die Leute auch ein bisschen das Interesse an ihr und das ist schon ein Warnzeichen, sage ich mal.
Ja.
So, kommen wir zum Main Event. Du hast es gesagt, ne? Also WWE hier wirklich im Halbstundentakt quasi. Wir haben 6 Matches gehabt, 6x30 Minuten, schön 3 Stunden vollgepackt und es war wirklich wie am Reißbrett geplant und durchgeführt. Main Event war natürlich der Kampf um die Undisputed WWE Championship zwischen John Cena und CM Punk. Ja, Kai, das war ja eigentlich so ein Match für dich, ne? Wenn sogar hier der Herr Punk auch noch die Gear von 2011 anzieht, dann muss doch bei dir das Herz aufgegangen sein.
Genau, also natürlich CM Punk, wir wissen alle, er hat einen schlechten Tag, er tut ihm leid, Saudi-Arabien, geiles Land, großer Fan, sorry the miss für den Tweet, mich entschuldige mich, ne? Fähnchen im Wind Punk, Heuchler Punk, was wir nicht gestern alles beschrieben haben und auch da wieder, ich bleib dabei, 2011 Punk wird 2020 Punk unfassbar hassen. Ne? Also, das ist mir nochmal ganz wichtig, das natürlich zu sagen, Mr. TKO, ich mag ihn trotzdem, aber er nervt mich unfassbar, was für eine Heuchelei ist. Halt einfach das nächste Mal dein Maul. Egal, kommen wir zu diesem Match. Ich mochte, dass man natürlich hier sehr viele Callbacks hat. Wir fangen an, wie du gesagt hast, mit dem Gear natürlich, wie das, was er damals angezogen hat. Dann, wo er sich in den Ring setzt, zum Entrance guckt, ähnlich auch, wie sie damals in Chicago gemacht haben. Damit kriegst du mich natürlich. Ne? Also, mag ich sehr gerne. Und auch hier werden uns ja so ein bisschen gefragt, die beiden, das Match von Money in the Bank, das ist jetzt 14 Jahre her. 14 Jahre ist eine lange Zeit. Wie catchen die beiden alten Männer das jetzt hier aus? Das sind nicht mehr die Jüngsten. Gucken wir mal. Und ich finde wirklich, die haben eigentlich gut um diese Alterslimitierung drumherum gearbeitet. Das ist auch immer mal wieder schöne Aktion. Und ich finde, das Match ging natürlich auch irgendwie seine 25 plus Minuten. Es hat aber trotzdem nicht so langsam angefangen wie Cody gegen Randy zum Beispiel. Also du hattest hier schon dann auch mal schnellere Aktionen. Ne? Natürlich dieses klassische, wir versuchen beide mal ein GTS oder ein AA, aber rutschen von den Schultern runter, da gibt's den Konter. Aber auch so Sachen wie Russian Leg Sweeps, schnell mal irgendwie so Shoulder Blocks auspacken, also diese Five Moves of Doom anmerken zum Beispiel. Also ich hatte hiermit wirklich, wenn wir jetzt auch gleich so ein bisschen mehr durchgehen, gute Zeit, auch immer durch verschiedene Callbacks, auch nicht nur zum Match selbst, sondern auch vielleicht so ein bisschen, ach guck mal, CM Punk zeigt den Black Widow von AJ Lee, solche Sachen eben, also hier steckte viel drin, wenn man die Historie der beiden kennt.
Es war so ein bisschen ein Best-of. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Wir hatten eine Anfangsphase gehabt, so ein bisschen Abtasten, kleinere Aktionen, die jetzt nicht so der absolute Rede wert sind, die jetzt auch nicht zur Geschichte beigetragen haben. Aber irgendwann fing es halt damit an. Und dieser Octopus-Stretch, den du gerade schon angesprochen hast, der geht so in die Richtung. Ne? Und dann kommt eben Cena mit seinen Five Moves of Doom. Ne? Da gibt's die ersten Running Shoulder Blocks und da gibt's den Spinning Suplex und dann sogar den Five Knuckle Shuffle natürlich obendrein. Und dann, ja, haben wir eigentlich schon fast schon auf dem Weg Richtung erste GTS-Ansatz und John Cena, der hier quasi das kontert und in den STF, auch das war eine Aktionsfolge, die wir damals bei
Money in the Bank
gesehen haben, genau. Und kurze Zeit später gab es dann direkt wieder ein Attitude-Adjustment für die zwei und im Prinzip hast du eine ganz, also nicht ganz kurz, aber eine relativ kurze Anlaufphase in das Match gehabt und du bist sofort, ich muss da so ein bisschen, ich weiß, ich bin ein alter Mann, ich habe früher Roxette gehört, als ich ein Jugendlicher gewesen bin. Und da hieß es immer, it's all about the chorus. Und hier war es so ähnlich. Du hast ganz, wenn du es mit Lied vergleichst, du hast ganz kurze Strophe nur gehabt eingangs und danach bist du sofort in den Refrain gefunden und sofort in die Signature-Abteilung gegangen, in die großen Aktionen, weil das ist das, was die Leute sehen wollten. Und ich finde, dadurch hast du halt hier immer diese Schwächen, die beide inzwischen einfach haben, altersbedingt, verletzungsbedingt, abnutzungsbedingt. Hast du damit gut kaschiert? Ich fand's halt auch echt launig, einfach weil du, es war ja nur ein Konter nach dem anderen, dann von dem AA in den DDT, in den STF, dann zeigt auch mal der Punk ein STF zum Beispiel gegen John Cena. Und da hat man sehr gut mit gespielt und das hat Spaß gemacht, bin ich komplett bei dir. Ist natürlich ein bisschen Finisher Overkill gewesen, aber macht halt auch mal Spaß.
Ja, also es waren ja auch gute Nearfalls dabei. Also gerade auch dieser, als der Crossbody von Punk kommen soll, Cena ihn dann fängt, durchrollt, ihn auf seine Schultern hebt und dann nochmal AA zeigt, weil, glaube ich, dann wirklich zu dem Zeitpunkt der dritte oder sowas AA war, wo man auch dachte, oh, geht's jetzt schon durch? Wäre jetzt überraschend, aber gut, drei AAs ist jetzt ja auch nicht wenig. Was dann auch wirklich ein echt guter Nearfall war, muss man sagen. Ne? Und dann auch da natürlich wieder bei den Five Moves of Doom, der Callback, als der Five Knuckle Shuffle kommen soll, dieser Kick von Punk über seinen Kopf gegen John Cenas Kopf, sowas eben, natürlich auch da mit GTS, also sehr, sehr spaßig und das Ganze mündet dann natürlich im absoluten Chaos, wo es dann wieder diese Shoulderblocks geben soll, Punk weicht aus, Cena trifft den Ref, wir haben einen Ref-Bump, es gibt den GTS und dann bist du dieses, oh nein, es ist jetzt eigentlich 1, 2, 3, Punk hätte ja gewonnen, hätte, wäre, wenn und sowas alles, ne? Dann sagt Punk, hier komm, bring einen neuen Ref raus, ich brauche einen neuen Ref, aber es kommt gar kein Ref raus.
Das stimmt. Eine Sache will ich ganz kurz noch ergänzen. Wir haben vergessen, du hast nicht erwähnt, dass John Cena auch dazwischen nochmal, also nach diesem dritten AA, hat John Cena wieder den Belt mit ins Spiel
bringen wollen. Stimmt, ja, ganz wichtig.
Ja, und ist aber nicht eingesetzt worden, muss man so. Er hat einfach den Belt irgendwann auf den Boden geworfen und dann ist das Match quasi regulär weitergegangen. Und das ist ja auch das Interessante hier, weil John Cena diverse Male im Match so zwischen gut und böse, es kämpfen zwei Herzen in seiner Brust, sagen wir es einfach mal so.
Zwei Löwen, zwei Wölfe sind in ihm.
Genau, ja. Aber das wollte ich gerade nochmal ergänzt haben. Und ansonsten, genau wie du schon richtig gesagt hast, ne, da war halt eben der Ref down vor der GTS und es ist keiner zum Zählen da. Punk wäre eigentlich Champion, aber dann ertönt die Musik. Ich habe ja schon aus Jux im Stream gesagt, so, nanu, warum steht denn da ein Kameramann auf dem Entrance und filmt den Entrance? Und dann kam natürlich Seth Rollins hier mit Entourage, also mit Braun Breaker, Bronson Reed und Paul Heyman dazu, mit dem Money in the Bank Briefcase logischerweise und ja, dann ist erstmal das pure Chaos ausgebrochen, Kai, oder? Also das kann man gar nicht anders sagen.
Ja, also dann ist wirklich alles möglich. Ne? Also Bronson Reed und Braun Breaker gehen erstmal rein, wollen CM Punk attackieren oder attackieren auch CM Punk. Er schmeißt dann teilweise raus, zeigt einen Dive nach draußen. Wäre ganz, ganz böse auf dem Kopf gelandet, wenn die beiden nicht gefangen hätten.
Ja.
Das war ganz wichtig. Dann haben sie aber auch gesagt, so, um zu revanchieren, wir haben dich hier gerettet, wir schmeißen dich recht unsanft durchs Kommentatorenpult.
Ja.
Das sah ein bisschen fies aus.
Da war irgendwie das Timing off. Also er ist irgendwie im falschen Moment gesprungen, während die anderen ihn hochheben wollten quasi. Und dadurch sah es dann ein bisschen merkwürdig aus. Aber es hatte genug Impact gehabt, dass der Tisch dann doch noch bricht.
Genau. Hier, Rollins möchte eigentlich auch eincashen, ne? Es kommt Charles Robinson rausgerannt. In seiner Charles Robinson-Manier auch, ne? Rennt wirklich, geht hier richtig ab. Und wird dann wirklich von Cena aus dem Leben genommen mit einem Shoulderblock. Ich glaube wirklich, das ist, als würdest du gegen eine Wand laufen.
Ich glaube auch, dass Cena Charles Robinson danach noch irgendwie zum Essen einlädt oder sowas. Das war ja ganz ohne Remorse. Oder Charles Robinson hat vorher gesagt, nee, gib mir alles, ne? Und das war ja wirklich, das ist wirklich ein What the fuck-Moment gewesen an dem Abend, ne? Also, weil das so ein großer Tackle, so ein Pounce wirklich fast gewesen ist und auch wenn John Cena nicht mehr die Masse von früher hat, aber trotzdem, wenn den Charles Robinson hier einfach über den Haufen rennt, ja, dann war der auch aus, logischerweise. Charles
Robinson war auch aus.
Darf man nicht vergessen, der ist auch nicht mehr der Allerjüngste, ne? Der müsste auch inzwischen deutlich über die 50 sein, der war noch in WCW-Zeiten aktiv.
Aber es reicht nicht, es kommen noch mehr Leute raus.
Ja, natürlich. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Es geht erstmal noch im Ring weiter. Dann gibt's eine Konfrontation zwischen Rollins und Cena. Und im Ring ist quasi der Cash-In erstmal so ein bisschen verhindert worden, wo Cena auch sagt, das geht hier nicht um dich. Ne? Es geht um was viel Wichtigeres, es geht um was anderes. Und dann verpasst da Rollins eben auch den Attitude-Adjustment. Das ruft dann Braun und Bronson hier auf den Plan, die sich dann auf John Cena stürzen. Und dann kommt Penta raus. Und wir alle so, ja gut, ne?
Mach halt,
weil wir wissen, dass du nicht derjenige bist, der am besten auf den Braun Breaker zu sprechen bist. Dann kloppen die beiden sich halt auf der Rampe, dann kommt noch Sami Zayn dazu, greift auch Braun Breaker an und dann gibt's ein bisschen Brawl nach draußen. Irgendwann springt dann ein Penta von der Rampe quasi auf Braun Breaker und Sami Zayn, so viele Namen. Und da sind die quasi raus im Ring. Im Ring gibt's ein Attitude Adjustment von Cena gegen Bronson Reed, also gegen das Schwergewicht. Und das sieht halt krass aus, auch weil John Cena das ja auch zelebriert, ne? Dieses Hochstemmen von dem großen Mann.
Genau, das kann eigentlich er soll es ja den Tsunami gegen John Cena geben, bis dann halt Punk eingreift und Reed dann runterschmeißt und dann gibt's eben den AA gegen Bronson Reed, genau.
Ja, und ich habe ja schon gesagt, guck mal hier, Punk und Cena, die arbeiten zusammen, die sind jetzt wieder Freunde.
Ja.
Und das hat Punk auch gedacht, weil er hat hier, da gab es den Stare-Down zwischen den beiden und dann hat Punk Cena hier die Hand ausgestreckt und Cena nimmt diesen Handshake an und umarmt Punk dann eben auch danach.
Genau.
Und dann was kommt dann, Kai?
Den Blick in die Kamera, ähnlich auch wie als er Cody umarmt hat, ne? Den bösen Cena-Blick. Dann dachte man so, oh nein, jetzt gibt's den Low Blow. Dann soll's einen Tritt geben. Punk aber natürlich, ist nicht komplett dumm, fängt ab den Fuß. Ja. Und dann mischt Rollins wieder mit.
Genau. Rollins kommt dann auch hier wieder in den Ring. CM Punk will ja auch noch ein GTS zeigen. Rollins kommt aber dazu, verpasst Punk einen Schlag mit dem Koffer an den Kopf sogar, also da auch gut durchgezogen, sag ich mal. Zeigt auch noch den Stomp hinten dran. Cena schnappt sich Rollins, schmeißt den raus und pinnt dann CM Punk und der erste Referee ist nach dem Shoulderblock wieder fit und kann dann hier den Pinfall durchzählen und John Cena macht sich auch relativ fix aus dem Staub und hat hier im ganz viel Chaos dann auch seinen Titel verteidigt, Kai.
Ja, ganz genau. Und Punk liegt am Boden, ist unzufrieden. Rollins Cash-In hat auch nicht funktioniert, hat aber seinen Koffer nicht benutzt. Von daher ist es kein gescheiterter Cash-In. Ne? Cena verteidigt, ist raus. Und wir haben jetzt offiziell für SummerSlam John Cena gegen Cody Rhodes als Match. Durch die Frage, wie geht's dann weiter rund um CM Punk, rund um das Stable, um Rollins natürlich, ne? Geraten die beiden wieder aneinander, also kann man erklären, aber irgendwann ist auch mal gut mit der Fehde, wenn man ehrlich ist, ist so ein bisschen mein Problem dabei, wird sich zeigen. Die Frage ist jetzt, wie ging es dir mit den ganzen Eingriffen?
Ja, auch da, in dem Moment selber fand ich es unterhaltsam, weil einfach es ist unglaublich viel passiert und was ist so ein bisschen WrestleMania-Booking, ne? Irgendwie von jeder Seite kommt jemand rein, ein bisschen Bloodline-Regeln und es ist großes Chaos. Aber es nutzt sich halt auch ein bisschen ab zuletzt, ne, dass du sehr oft gerade in diesen Main-Event-Matches dann die Ref-Bumps hast und natürlich manche auch sehr lange, also manche Refs dann auch sehr lange einfach out sind. Das ganze Chaos am Ende fand ich unterhaltsam und auch in sich irgendwie schlüssig. Tut mich auch ein bisschen schwer damit. Also es riecht jetzt ja so ein bisschen danach, als würden wir Seth Rollins gegen CM Punk beim SummerSlam bekommen,
ja,
möglicherweise. Es kam auch die Frage auf, Kai, wie wir das Stable um Rollins eigentlich finden. Wie sehen wir da die Zukunft?
Ich mag die Präsentation von einem Reed und auch von einem Bron Breakker sehr gerne, aber irgendwie zündet dieses Stable bei mir nicht. Und bei mir zündet auch gerade ganz besonders Rollins als dieser Top-Guy irgendwie nicht. Das ist mal, also Rollins ist immer der unter den ganzen Main-Eventern heraussticht, wo man sagt so, boah, der ist echt ein Workhorse, der macht und tut. Mein Problem ist immer, wenn du ihm dann diesen großen Spot gibst, da delivert er irgendwie für mich selten. Das ist so ein bisschen das Ding bei einem Rollins. Und so geht's mir ja doch ähnlich mit diesem Stable grad. Wie ist es bei dir?
Wir haben da im Magazin schon drüber gesprochen, Shaggy und ich, und tatsächlich sehe ich es halt ähnlich. Ich finde, die Chemie zwischen den Beteiligten hier ist ganz schlecht. Also auch so zwischen Rollins und Heyman. Nee, da waren mit anderen Paul Heyman Guys die Chemie deutlich besser. Also lassen wir mal Michael McGillicuddy hier außen vor. Aber irgendwie ist da die Chemie nicht so da. Ich finde, dass Paul Heyman mit einem Bron Breakker eine gute Chemie hat, aber auch mit Rollins eher weniger. Klar, die Präsentation vom Team ist gut, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, der Funke springt halt nicht über. Die Promos, da ist keine krasse Heat. Ich finde, die machen jetzt auch nichts, was sie so super krass darstellt. Sie sind jetzt nicht die Übermacht, sie sind jetzt nicht der, ne? Irgendwas fehlt da.
Also du hast natürlich so Momente, wie man irgendwie Bron Breakker spiert jemanden mit 80 km/h aus dem Leben oder sowas, ne?
Aber das macht Bron Breakker jeden Tag zweimal.
Das ist es halt. Und Bronson Reed zeigt seine Tsunamis. Also die haben halt schon ihre Momente so an sich, ne? Und weil sie jetzt ja in dem Stable sind, schreibt man diese Momente auch dann eben irgendwie dem Stable natürlich zu. Aber auch, klar, dann hält auch mal eine Rollins eine gute Promo, sagst du, ah, hier, ihr Fans, ne, heute so, morgen so, ähnlich wie CM Punk, alten Heuchler. Aber, also, ja, auch da, auch als dieser Top Guy und jetzt dieser, wir greifen zu alten Namen zurück, so Master Manipulator, Ultimate Opportunist, Seth Rollins, der dann irgendwie vielleicht sein möchte, das zündet bei mir halt auch nicht, komischerweise. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und auch hier ist natürlich witzig beim Gucken. Ich brauche aber auch jetzt nicht in dem Match Eingriffe von Penta und Sami Zayn, ne? Also auch da jetzt mal, das ist halt auch, ich finde, Cena gegen Punk ist an sich groß genug, um eine Show zu closen. Da brauchst du jetzt keinen Raw-Finish. Und ich ziehe das jetzt mal gerade mit den Beteiligten zu so einem Raw-Finish, was du hier hattest. Und es ist wirklich in den letzten Jahren einfach schrecklich geworden und es ändert sich auch weiterhin nicht. Ich hasse diese 800 Cash-In-Teases. Weil wir sitzen hier, diese Musik von Rollins geht an und man denkt sich so, oh, cash da jetzt ein. Aber du sitzt halt auch tatsächlich da und denkst dir, nee, natürlich nicht, weil wir jetzt in 20 Matches Rollins rauskommen lassen werden, bis er irgendwann eincasht. Also auch da, diese, wir sagen es jedes Jahr, aber es ist halt einfach weiterhin so, dieser inflationäre Gebrauch von diesem, ich cash jetzt ein, ich hasse das wie die Pest.
Ja, ich finde, um so ein bisschen Richtung Fazit überzuleiten, ich finde, Night of Champions hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Season Opening. Also Season Opening zum Aufbau vom SummerSlam. Aber es war jetzt nicht so 100% PLE-Feeling so an sich. Weißt du, die Ergebnisse, das war alles für den Moment und alles aber vor allem auch Richtung SummerSlam gemünzt. Genauso wie das Finish hier. Du hast hier viele Aufbauten gehabt Richtung SummerSlam. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, weshalb man das hier so gemacht hat. Du hast natürlich einen Penta, ja, ich meine, der ist ja auch irgendwie mit verbandelt, aber du hast auch im Publikum gemerkt, als die Musik ertönt ist, haben alle sich erstmal gefragt, so, wer ist das nochmal? So, wer kommt da gerade zum Ring? Ja, es war ein bisschen überladen. Es war natürlich ein bisschen überladen und dadurch war es dann eben das Chaos und im Endeffekt, ja, Cena verteidigt, aber wie du schon richtig gesagt hast, natürlich eigentlich müsste CM Punk gegen John Cena für sich stehen, kann auch für sich stehen. Man hat hier sich aber überlegt, wir bauen noch ein paar andere Sachen auf, ne? Weil nicht unbedingt John Cena bauen wir auf, weil das ist ja da mit gegen Cody Rhodes. Hat mich auch gewundert, dass sich Cody Rhodes am Ende nicht nochmal gezeigt hat und nochmal gesagt hat, ach hier, du übrigens, ne, du hast das Ding jetzt geholt, ne, wir beide, SummerSlam, werden wir uns wiedersehen. Sondern es geht ja eher.
Das kann man sich jetzt für eine nachfolgende Raw-Ausgabe aufsparen, weil es ist ja auch noch eine Zeit bis zum SummerSlam, ne? Ist jetzt ja auch noch ein bisschen.
Ja. Wie gehen wir denn jetzt hier aus der Show raus, Kai?
Es war echt angenehm wegzugucken. Also auch gerade für eine Live-Show, dadurch, das ist halt wirklich der Vorteil, dadurch, dass es eine Saudi-Show war, hast du nicht nochmal 800 Werbeclips, Werbeblocks, weil das Ding an sich ist eben die Werbung. Du hast wirklich einfach crisp 3 Stunden, alle halbe Stunde, zack, 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 6 Matches, gib ihm. Zum Wegschauen war es halt recht angenehm. Die größte Überraschung war halt hier wirklich Rhea gegen Raquel, ne? Du hattest aber auch am Anfang und am Ende ein echt gutes, spaßiges Match, auch wenn mir da verschiedene Sachen vielleicht nicht dran gefallen. Frauen Hill of the Ring Finale fand ich wirklich schwach. War auch das schwächste Match auf der Card, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Und auch Sami Zayn gegen Karrion Kross. Ey, tut mir jetzt komplett nicht weh. Ist auch kein schlechtes Match. Ist aber ein Raw-Match gewesen, muss man ganz klar sagen. Und hier gab es verschiedene Sachen, die haben mich so ein bisschen gestört. Ich würde dem Ding 5 von 8 Bananen geben.
Ja, 4,5, glaube ich. Aber man merkt ja auch, also ich bin grundsätzlich bei der Matchbewertung, bin ich, glaube ich, ziemlich pari mit dir, was das angeht, ne? Man merkt aber auch hier wieder, WWE hat jetzt so seinen Rhythmus gefunden, ne? Auch was so diese Showstruktur angeht, was so die Qualität angeht. Das ist alles jetzt nicht wrestlerisch 5-Star oder so. Es ist sehr character-based teilweise. Man setzt auf die großen Charaktere, gerade auch jetzt hier Main Event und auch Opener. Die kannst du halt auch nur mit den beiden, mit diesen Leuten, die da beteiligt sind, bringen und so aufbauen. Und das hat man inzwischen einfach raus, wie man das macht. Und dadurch entstehen dann unterhaltsame Matches mit einem hohen Wiedererkennungswert. Man nutzt dann noch Callbacks. Das haben wir jetzt hier bei Punk gegen Cena sehr stark gesehen. Bei Orton gegen Cody nicht ganz so, was ich ein bisschen schade fand. Ansonsten das Drumherum, wenn wir da durchgehen, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez, überraschend gut. Karrion Kross, Sami Zayn, ordentlich. Solo Sikoa gegen Jacob Fatu. Gut. Am Ende auch mit sehr viel Chaos und dann auch noch mit einem Comeback und einem Debüt. Auch storylastig hier wieder. Queen of the Ring Finale. Leider vernachlässigbar. Mit auch einer schlimmen Promo dann noch im Nachgang. Und ja, Cena gegen Punk war unterhaltsam. Zwar Chaos am Ende, aber ich finde sowas ja auch ein bisschen witzig. Ich gucke sowas gerne an, wenn da einfach Leute durch die Gegend fliegen und du dieses Chaos, dieses Durcheinander da einfach hast. Und das hat man hier ganz ordentlich dargestellt. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich nicht unterhalten. Deswegen, ja. Ich bin bei einer 4,5 so insgesamt, aber es ist halt dasselbe Muster wie auch Money in the Bank oder wie auch Backlash oder was auch immer wir zuletzt als die kleineren PLEs gehabt haben. Ähnliche Struktur, ähnliche Qualität.
Ja.
So, damit sind wir durch, Kai.
Damit haben wir's.
Genau das. Sind wir an der Stelle durch. Ihr hört es natürlich hier nächste Woche Sonntag wieder. Thema muss ich noch anberaumen sozusagen. Das werden wir noch in den nächsten Tagen kundtun. Und natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, gern dabei sein. Kai, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich freue mich, muss ich wirklich sagen, jetzt, wo wir es wieder gemacht haben, auf den nächsten Livestream. Also das ist wirklich eine echt runde Sache. Also jetzt auch gerade, wenn wir so gucken, ne, mit Purse, dann quasi, es wird dann der Brunch-Stream oder vielleicht dann nochmal Clash, dann wird das schön zum Abend. Also das so zusammen gucken in großer Runde als Watch-Along, das ist schon sehr spaßig.
Genau, weil auch nochmal gefragt worden ist hier wegen All-In, da habe ich bis jetzt von unserem Team AEW eine Absage bekommen, weil die sich lieber die Show anderweitig angucken wollen. Ich habe gesagt, ich mache den Stream, letztes Jahr habe ich den Stream auch allein gemacht. Ich mache es davon abhängig, wie warm das wird. Wenn es draußen 40 Grad sind, dann lege ich mich lieber unten ins Wohnzimmer, anstatt hier oben unter das Dach in mein Arbeitszimmer. Und dann müsst ihr leider das allein vornehmen und euch geben. Aber da werde ich auf jeden Fall auch noch dann eine entsprechende Ankündigung machen, sobald die Entscheidung getroffen ist. So, wir sind durch und damit mache ich hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.